Dachte nur, nichts hier in die, kann man schon, ne? Nichts in die Kerze werfen hier. Ja. Ah, hier muss man da einschalten, genau. Gut, wir sind startklar. Ja, unser Vorbild, unser Lebensstil. Ich möchte heute fortfahren beim Philipperbrief. Letztes Mal, als ich hier war, war ich so bei Kapitel 1 dieses Briefes und das ist schon sehr eindrucksvoll, was wir dort lesen können. Und ja, eine Herausforderung, das dann eben auf unser Leben, auf unseren Alltag anzuwenden und umzusetzen. Dazu, ja, brauchen wir viel Hilfe, viel Gnade von unserem Herrn, aber darüber spricht Paulus ja auch. Und ich möchte zu Beginn einfach mal einige Verse aus diesem Kapitel 2 lesen. Es ist gut, wenn ihr es irgendwie mitverfolgen könnt. Ansonsten kann ich euch nur ermutigen, vielleicht habt ihr gerade was anderes auf dem Schirm, ist gerade bei euch eine andere Bibelstelle, ein anderes Bibelwort, Schwerpunkt. Aber falls nicht und in der angehenden Urlaubsferienzeit da ein bisschen Luft ist oder ihr sagt, womit könnte ich mich mal beschäftigen, kann ich euch nur ermutigen, mal so in die Briefe reinzulesen von Paulus, aber eben auch hier in diesen Philipperbrief. Und ich lese nach dieser neueren Bibelübersetzung mal so in dieses Kapitel 2 hinein. Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 1. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Dann kommt so dieser bekannte Christushymnus, hier aus Kapitel 2, Abvers 5. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann gibt Paulus hier noch einmal die Ermutigung, dass wir ein helles Licht in der Welt sein sollen. Und er gibt ein Beispiel an einen seiner Mitarbeiter, Timotheus, gibt ja auch den Timotheusbriefe, und beschreibt auch da anhand dessen, wie Timotheus selbst das lebt und umgesetzt hat, was Paulus hier beschreibt von unserem Herrn her. Unser Vorbild, unser Lebensstil. Es geht eben darum, dass wir das Wort Gottes, das, was Gott uns gibt als Ausrichtung und wie er uns ermutigt, Jesus Christus in unserem Leben wirken zu lassen und ihm nachzufolgen, dass es eben nicht eine Sache ist, die eben so am Sonntagmorgen aufblitzt in Liedern, ja, oder in Gebeten oder in der Predigt, in einem Gedanken, dass wir wieder aufschrecken und denken, ja, genau, das und das will ich doch beachten, das macht doch mein Christsein aus. Oder irgendwo in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis während der Woche, einem Gebetstreffen oder wenn man auf dem Fest ist und sagt, wir wollen als Christen hier Flagge zeigen, ja, was macht uns eigentlich als Christen aus? Sondern es soll sich wie ein roter Faden durch unseren Alltag ziehen. In einem Unfall, einer Herausforderung, die auf einmal urplötzlich geschieht, wird es spürbar, ich gehöre zu Christus. Christus hat mich hier festgehalten, er hat mich bewahrt. Auf einmal kann ich das von Jesus her einordnen, was mir hier passiert ist. Oder eben auch in all den anderen alltäglichen Situationen, Herausforderungen, denen wir stehen oder ihr auch als Gemeinde gerade steht. In Kapitel 1 im Philipperbrief ist es einfach schon sehr bemerkenswert und sehr erstaunlich, wie Paulus das wirklich auch vorlebt, wie er Vorbild daran ist, wie auch er ein Vorbild ist, er seinen Herrn Jesus Christus, zu dem er gefunden hat, als Vorbild nimmt und das erlebt. Nicht nur davon redet, dass uns alles zum Besten dienen soll, dass wenn wir schwach sind, in Herausforderungen stehen, gerade dann stark werden und sich Gottes Stärke erweist, sondern er schreibt es in Ketten, er schreibt es im Gefängnis, er schreibt es in dem Bewusstsein, dass er bald wahrscheinlich hingerichtet wird, knüppeltief in Herausforderungen und Krisen. Und was durchscheint, was so durchkommt, was man so durchfühlt aus diesen Bibelworten, ist Ermutigung, ist Abgeklärtheit, ist Nüchternheit. Beiden Beinen auf dem Boden, mit beiden Beinen im Dienst, im Leben für Jesus. Angesichts dieser Herausforderung ist er ruhig und ist er voller Glauben. Und dieser Glaube ist entstanden, dieser Glaube hat sich entwickelt aus der Beziehung zu Christus heraus. Jemand sagte mal, und ich fand das sehr bemerkenswert, weil es jemand war, dem man gerade so Wohlstandsevangelium unter die Schuhe schob, in die Schuhe schob und sagte, ja, das ist so jemand, der sagt, du musst du einfach glauben und irgendwie glauben und alles wird gut, alles wird wunderbar und du wirst reich sein. Und ich fand es sehr bemerkenswert, als ich mit seiner Literatur, mit der Literatur dieses Pastors, dieses Bibellehrers beschäftigte, da stolperte ich über eine dicke, fette Aussage und er sagte und lehrte, und das ist das, was ich in der Bibel auch wiederfinde, du kannst gar nicht im Glauben wachsen, Glaube kann gar nicht entstehen, wenn du nicht knüppeldick durch Krisen gehst, in denen sich dein Glaube bewähren muss und in dem sich dein Glaube entwickelt und in dem dein Glaube wächst. Amen. Und das werde ich nie vergessen. Das ist in der Bibel. Und eigentlich wissen wir das auch. Aber ich fand das stark, dass es gerade da aus der Ecke heraus noch einmal so gelehrt wurde, wie oft verstehen wir da Dinge einfach falsch. Und wie oft versuchen wir auch irgendwo dann Glauben rauszupressen, ein Gramm Glauben irgendwie rauszupressen und vergessen immer wieder, wir können das nicht geben und wir können das hier irgendwo auch nicht steuern, was wir gar nicht haben oder einbringen. Sondern dieser Glaube muss sich entwickeln und muss in uns wachsen. Und darum fühle ich mich ja auch so mit Paulus oft in guter Gesellschaft. Und es tut mir gut, wenn ich das lese. Es ermutigt mich. Auch wenn ich davon heftigen Sachen lese. Weil ich dann weiß, Mensch, ich bin ja in bester Gesellschaft mit den Krisen und den Herausforderungen, in denen ich stehe. Oder in denen die Gemeinde steht, in der ich arbeite und diene. In dem Dienst, in dem ich stehe. Und ich fange an, Gottes Wort und Gott richtig zu verstehen und richtig zu begreifen. Und hier in Kapitel 2, da richtet Paulus den Schwenk weg von sich und der Situation, in der er gerade steht, wie er sie von Gott her beurteilt, und er richtet den Schwenk auf unser universelles Vorbild, Jesus Christus, auf seinen Herrn, auf unseren Herrn, und sagt, schaut euch mal Jesus an. Er hat das doch auch erlebt, er hat es als Erster erlebt, er ist uns vorangegangen und er ist noch durch viel schlimmere Dinge gegangen. Und das beschreibt er ja hier dann in Kapitel 2. Und vorweg steht eben dieser Vers, auch nochmal aus Kapitel 1, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk an euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das ist ja auch so wichtig, weil wir so oft gut durchstarten oder Menschen in unseren Gemeinden sehen, die so super durchgestartet sind und dann irgendwann bricht das alles ein. Aber Jesus ist so wie der Coach, auch gestern Abend an der Seitenlinie, der uns immer wieder anfeuert und sagt, es lohnt sich, halt durch, komm, du schießt noch dieses letzte Tor und du schaffst das. Fußball kann manchmal so richtig gut vorbildlich sein für uns, ne? Aber es ist so. Wer zuletzt lacht, lacht am besten und wir können mit unserem Herrn dann am Ende lachen, weil wir sehen, er bringt uns wirklich ans Ziel. Er wird uns vollenden, er wird es vollenden, bis auf den Tag Christi, bis wir eben vor unserem Herrn stehen. Und der erste Aspekt, den Paulus hier anspricht, das Wort Gottes anspricht im Philipperbrief 2, ist, dass wir in Einheit zusammenstehen. Dass wir zusammenstehen. Und das ist alles andere als einfach. Das nehmen wir uns oft vor. Oder wir haben es in unserer Gemeindeordnung stehen. Aber wie sieht die Realität, wie sieht die Wirklichkeit aus? Und Verse 1 bis 2, da beschreibt das Wort Gottes hier, wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung, die aus Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Wie geht das? Einfach mal so ein paar Gedanken aufgeführt. Wie ist das möglich? Es ist so ähnlich wie mit dem Glauben, was ich versuchte am Anfang zu beschreiben. Oft sehen wir uns da noch gerade unter Druck gesetzt, wenn wir merken, es entstehen Konflikte. Wir haben verschiedene Meinungen, wir haben verschiedene Ansichten. Es ist ja erstaunlich, worüber wir uns auch allein schon lehrmäßig immer wieder streiten können. Und es ist eine Sache, wenn wir sagen, ich sehe das anders, ich habe da eine andere Erkenntnis. Das Wort Gottes sagt, Erkenntnis ist Stückwerk. Es ist völlig normal, dass wir alle die Lehre Gottes ganz unterschiedlich verstehen können. Außer natürlich die wichtigen Punkte, klar, Jesus unser Herr, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Aber viele andere Dinge, wenn es um Krankenheilung geht, wenn es vielleicht auch um die Art und Weise, wie wir Lobpreis leben geht, wenn es um Evangelisation geht. Meine Güte, was können wir uns da streiten und nicht nur streiten, sondern auch noch auseinanderlaufen, entzweien und es entstehen Gemeindespaltungen und was weiß ich und Leute, die beherzt zusammengestanden sind und wirklich sich einander lieb gehabt haben, der Liebe Gottes, gucken sich nicht mehr an und sprechen nicht mehr miteinander. Unglaublich. Aber auch all das sind Dinge, deswegen ist es auch so spannend, in diese Briefe hineinzugucken von Paulus, die es damals schon und bei den ersten Christen gab. Wo Paulus ja auch beschreibt, er hatte einen wertvollen Mitarbeiter, wir waren auf einer Linie, er hat sich von Gott abgewendet. Er lästert Gott, sich gegen Gott gestellt. Was passiert? Oder eben auch beschreibt, wie die Christen sich da ganz verrückt diskutieren und streiten können über Lehrmeinung. Warum gelingt es uns so wenig, einfach einander stehen zu lassen und zu begreifen, es ist nun mal eben Stückwerk. Und indem ich mich mit meiner Schwester und meinem Bruder befasse und auseinandersetze, kann ich ja vielleicht noch lernen. Auch in meiner Meinung, in meiner Einschätzung über viele Glaubensdinge hat sich doch so vieles verändert über die Jahre. Hat es nur mit Altersmüll zu tun, oder? Aber es gibt viele Dinge, die sich da auch entwickelt haben. Und warum gelingt es uns so wenig, den anderen einfach stehen zu lassen, zu sagen, okay, vielleicht hat er doch recht. Wenn ich noch so überzeugt bin von meiner Meinung oder meine, das und das habe ich doch erlebt, trotzdem offen zu sein und voneinander zu lernen. Und all die Dinge, die hier stehen, wenn es von Tröstung, wenn von Gemeinschaft, wenn von Barmherzigkeit, Mitgefühl, die Rede ist in diesen Versen 1 und 2, dann fühlen wir uns ja auch oft gewaltig herausgefordert, weil wir merken, wir haben diese Dinge oft nicht. Denke ich an den Galaterbrief. Und es hat eben genauso damit zu tun, so wenig, wie ich glaube, irgendwo produzieren kann und habe diesen Glauben doch nun mal eben nicht. Genauso wenig kann ich die Liebe und Großzügigkeit und Barmherzigkeit und Verständnis und all das aus mir rauspressen, wenn ich es doch nicht habe. Im Galaterbrief heißt es, dass die Frucht des Geistes eine Frucht ist, die der Heilige Geist wirkt. Eine Frucht entsteht aus etwas. Die Frucht des Geistes ist die Liebe Gottes, die vollkommene Liebe Gottes, nicht unsere Liebe, die gerade reicht bis zum nächsten Türpfosten oder bis zur nächsten Gemeindeversammlung oder bis zum nächsten Problem. Ich will mit 150 auf der Autobahn fahren und da schleicht einer mit 80 vor mir her, ist die Liebe schnell am Ende, meine Liebe. Kennen wir alle, oder? Unmöglich. Und das Wort Gottes sagt im Galaterbrief, dass Gott uns durch den Heiligen Geist diese Liebe geben will. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das ist einfach stark. Und das merken wir auch immer wieder im Gottesdienst, in der Lobpreiszeit oder wenn wir zusammen beten, dass wir merken, wie auf einmal Gottes Geist wirkt und Gottes Liebe kommt. Wow, ich hatte diese Liebe ja gar nicht, aber Gott gibt sie. Ich habe das ja auch einmal erlebt. Ich auch merkte, Mensch, diese Person da, das habe ich schon mal erzählt, diese Person da kann ich überhaupt nicht ab. Ich bin hier auf der Bibelschule, der heiligen Bibelschule, kann doch nicht sein. Wir sind hier als Reiseteam unterwegs, wollen den Leuten von der Liebe Gottes erzählen und ich könnte den nächsten hier auf den Mond schießen, der geht mir sowas hier auf den Zeiger, unglaublich. Ich betete und wir saßen da im Bus auf dem Weg zur nächsten Gemeinde, zum nächsten Einsatz. Ich sage, so kann ich doch hier nicht da vorne hinstellen und irgendwas singen oder erzählen, geht doch nicht. Und dann kam mir dieser Gedanke, ich bin sicher, der Heilige Geist gab mir diesen Gedanken ein. Das ist so stark, ne? Wie Gott dann lebendig wirkt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in euren Herzen. Die Liebe Gottes ist da. Wenn sie doch da ist, Jesus, muss ich dich doch nicht darum bitten. Ich bete, dass sie freigesetzt wird. Ich will mich dafür öffnen. Ich treffe eine Entscheidung, dass du wirken kannst. Und auf einmal setzte sich diese Liebe in mir frei. Und es hat sich wirklich, wirklich von einem Moment auf den anderen etwas verändert. Und das ist so total stark. Aber wir Menschen, wir sind ja immer solche Macher und wir sind sofort selbst dabei und dann versuchen wir irgendwie Glauben aus uns rauszupressen oder eben, wie wir hier lesen, diese Barmherzigkeit, dieses Mitgefühl, diese Einheit, diesen Sinn für Einheit und wir haben es dann doch aber mal nicht. Aber wenn wir den Geist Gottes wirken lassen, uns bewusst werden, Jesus, du bist mein Vorbild, du hast das geschafft und ich habe eine Beziehung zu dir und ich habe den Zugang, die Verbindung zu dir. Lass doch deine Liebe durch deinen Geist mein Leben fließen und auf einmal ist es möglich. Und es ist tragisch, es ist so tragisch, dass wir so schnell auseinanderlaufen als Gläubige, als Menschen, die wir Liebe Gottes hochhalten. Davon sprechen wir doch hier heute Morgen. Deswegen sind wir zusammen, dass wir dann auseinanderlaufen und streiten, Konflikte haben und ein kleines Gebet würde ausreichen, eine kleine Änderung unserer Blickrichtung würde ausreichen, einmal kurz hineinschauen, das Wort Gottes und das neu verstehen würde ausreichen, die Situation könnte sich um 180 Grad wenden. Und es funktioniert wirklich. Ich weiß ja selber, wie oft ich mal meine Sachen packen lassen wollte und dachte, in mancher Gemeindeversammlung oder Leitungskreissitzung oder Auseinandersetzung mit anderen Gläubigen, sage, mach doch deinen Kram alleine, ich mach jetzt mein Ding. Und irgendwas sagte in mir, und dafür bin ich ja so dankbar, stopp, warte, cool down, komm mal runter. Und eine Woche später, ein Monat später, kurze Zeit später, einen Tag später manchmal, nach einem klärenden Gespräch und nochmal in sich gehen und runterkommen und wirklich wieder zu Jesus gehen, weg von mir, ne? Vom dicken Ich, von mir weg hin zu Jesus. Und auf einmal war die Situation wieder klar, war geklärt. Das ist überhaupt nicht einfach. Es ist harte tägliche Arbeit, die wir da durchgehen müssen. Es in unserer Familie, es mit den Nachbarn, mit den Kollegen, mit dem Chef. Ja, ob es eben auch in der Gemeinde ist, natürlich. Das sind die größten Herausforderungen. Deswegen scheitern so viele von uns ja auch daran. Und so oft und so schnell passiert es, dass wir dann auseinanderlaufen. Und genau in die Situation der ersten Gemeinden, wo es eben genau so war, wir sind da wirklich in guter Gesellschaft oft, da spricht Paulus diese Worte hinein. Also, lasst uns drauf bedacht sein, Einheit zu bauen. Es ist etwas anderes, wenn, und dieses Beispiel haben wir heute ja auch vor Augen, wenn etwas sich aufteilt und das, auch das ist ein Kennzeichen Gottes, ein Merkmal des Heiligen Geistes, dass sich immer wieder etwas verändert und immer sich wieder etwas bewegt und man eben auch zusammenkommt, aber auch wieder auseinander geht. Ja. Das ist ein Bild vom lebendigen Glauben, von lebendiger Gemeinde. Aber es ist für uns Menschen oft zu schwer, oder? Als Gewohnheitstiere möchten wir alles, dass es schön so kuschelig bleibt. Aber der Heilige Geist wirkt immer wieder Veränderung und hat eben Berufung und Dienste. Und der nächste Bereich, aber er ist eben sehr eng damit verbunden, Diese Einheit zu bauen bedeutet, den Nächsten zu sehen, den anderen zu sehen und nicht immer nur das zu sehen, was mich betrifft. Und es ist wirklich sehr interessant, wir haben das vorhin ja in diesem Erlebnisbericht, das unsere Schwester hier brachte, haben wir es ja gehört. Ne? Was Gott manchmal auch unternehmen muss oder zulassen muss, damit wir von uns mal wieder wegkommen, hin auf ihn. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Achtet andere höher als euch selbst. Ja, natürlich, klar, das lehrt doch Jesus so, das wollen wir doch. Aber wie sieht es in der Realität aus? Und ich habe eben versucht auszuführen, was es bedeutet, wenn wir da so mit unseren Erkenntnissen, unserer Lehrmeinung stehen und der Nächste neben mir, die Nächsten neben mir, da eben eine ganz andere Meinung, eine ganz andere Sicht, ganz andere Erfahrung, wie das so zusammenkommt. Das ist oft schwer, dass das zusammenkommt. Ich möchte mal ein Beispiel herausgreifen, das mir sofort in den Sinn schoss, wo ich oft mir selber sehr viel Gedanken darum mache, was ich oft auch erlebe und wahrnehme in unserem Miteinander, untereinander. Jemand sagt etwas und macht etwas und es stößt dir auf. Und du sagst, es ist einfach absolut falsch. Es ist absolut falsch. Es ist nicht richtig, was derjenige da tut oder diejenige. Und wir beurteilen das. Wir beurteilen das. Und dann tragen wir es ja oft auch noch rum. Hast du gesehen, was der da gemacht hat, was die da gemacht hat? Übrigens sehen wir das unwahrscheinlich stark auch in den Medien. Vorgestern erst saßen wir in einem Auto zusammen, haben uns da über das Weltgeschehen unterhalten und dann fragte eine Schwester auch, wie denkst du denn darüber und darüber? Und ich sagte, ich bin oft erschrocken, ich bin oft geschockt allein über unsere Medien, ich bin wirklich geschockt, weil ich das Empfinden habe, dass überhaupt nicht neutral berichtet wird, sondern einseitig versucht wird zu manipulieren. Man hat sich auf eine Seite festgelegt und von dieser einen Seite, von dieser einen Meinung wird geschossen. Ist das die Aufgabe der Medien? Wäre es nicht vielmehr die Aufgabe der Medien zu sagen, es gibt diesen Aspekt, es gibt diesen Aspekt, es gibt diesen Aspekt, es gibt diesen Aspekt. Es gibt die oder die Möglichkeit und du musst selber jetzt deine Meinung finden. Aber stattdessen werden wir mit Meinungen bombardiert. Und ich muss selbst prüfen. Was sagt übrigens das Wort Gottes? Prüfet alles. Prüfet alles. Ich könnte euch ja heute auch irgendwie einen vom Pferd erzählen, irgendwas. Demnächst gehen wir Katzen taufen oder so. Das, also was er da erzählt hat, das kann ja wohl nicht ganz sein. Ne? Und das Wort Gottes sagt, prüfet alles, prüfet es selbst und das Gute behaltet. Ich nehme das oft auch so beim Büchertisch wahr. Wenn so dann die Zensur kommt. Also das können wir nicht auf dem Büchertisch lassen, das können wir nicht auf dem Büchertisch lassen. Und ich habe immer gesagt in den Gemeinden, wo ich war, sagte ich, nein, lass doch, außer es ist wirklich einwandfrei, völlig, also Irrlehre oder völlig falsch, klar. Aber so manche Dinge so ein bisschen strittig sind, ich sage, lass sie drauf. Wir als Gläubige müssen selber in die Lage kommen, das zu prüfen. Wir müssen so mündig werden, dass wir es selber prüfen. Wenn wir mal auf der Konferenz sind oder das Buch lesen, dann ist immer ein bisschen strange hier, ist ja ein bisschen merkwürdig, dass wir so fit sind im Wort Gottes, dass wir es selber prüfen können, sagen, da steht das, also das, was da steht, was ich da gelesen habe oder was ich auf der Konferenz gehört habe, kann ja gar nicht sein. Oder was der Prediger hier letztens verzapft hat, das kann nicht sein. Aber wie ist das denn jetzt im persönlichen Umgang miteinander? Das ist doch auch so, dass das, was der eine getan hat oder gesagt hat, sollte ich damit nicht sehr vorsichtig sein, das zu beurteilen? Heißt es nicht, ich achte den anderen höher als mich selbst? Wenn ich das einmal so stehen lasse und sage, er könnte es ja auch ganz anders meinen und ich bin ganz vorsichtig hier, das zu beurteilen und vor allen Dingen aufgrund dessen auch noch zu reagieren, mich vielleicht von ihm zu distanzieren oder ihn irgendwo rauszuhauen und zu verurteilen. Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn gesagt wird, den anderen höher achten als mich selbst. Das ist alles andere als einfach, oder? Wenn ich sage, Ich stelle sie wirklich über mich, über meine Wahrnehmung, über meine Gedanken, über meine Gefühle, über mein Denken, über meine Meinung. Das ist wirklich schwer. Und wir sehen das bei Jesus, als er verurteilt wurde, als er ans Kreuz geschlagen wurde, dass er sogar in der Liebe Gottes, in der Haltung im Herzen Gottes, zur Herzenshaltung Gottes sagen konnte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das sind doch meine Mörder. Sie müssen gerichtet werden. Sie müssen verurteilt werden. Recht muss geschehen. Gerechtigkeit muss geschehen. Nein, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass es bei uns oft anders aussehen würde in unserem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, als Gläubige, wenn wir das wirklich beherzen, den anderen höher achten als mich selbst. Aber ich darf doch keine Schwäche zeigen. Ich muss doch zeigen, wo der Hammer hängt. Ich muss mich doch durchsetzen. Gerechtigkeit muss her. Dass ich so vorsichtig bin und sage, wenn hier echt Unrecht geschieht, wenn das falsch ist, was diejenige oder derjenige getan hat, dann Herr, dann zeig das auf, dann deck das auf. Aber ich will das beherzigen, wenn es heißt, wenn du selber, Jesus, mir sagst, dass ich den anderen höher achten soll als mich selbst. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Es ist eine gewaltige Herausforderung. Und ohne Gottes Geist, ohne Gottes Liebe kriegen wir das auch gar nicht hin. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen es ja heißt im Wort Gottes. Gott hat das alles uns doch auch dargelegt in seinem Wort. Wenn es heißt, wenn du innerhalb der Gemeinde jemand etwas gegen jemanden hasst, macht Unrecht oder verhält sich falsch außerhalb dessen, was unser Herr lehrt und uns aufgetragen hat, dann gehe nicht allein gegen ihn vor, sondern suche Zeugen. Und dann geh zur Leiterschaft der Gemeinde. Also Gott hat hier uns ganz praktische Anhaltspunkte an die Hand gegeben. Und in dem Zusammenhang, und es ist ja auch ein Riesenschritt, wenn ich sage, ich bin mir so sicher meiner Meinung und ich bin mir so sicher, dass mir Unrecht getan wurde. Aber es könnte doch ganz anders sein und ich stelle mich darunter. Das kostet uns alles. Und ich frage mich irgendwann, wo bleibe ich denn dann? Soll ich meine Rechte aufgeben? Ich kann mich doch nicht auflösen um des anderen Willen. Wie weit geht das denn hier? Oft empfinden wir so, oder? Dann zeigt Paulus auch hier in Kapitel Philipperbrief 2 auf, dass wir eben nicht zu kurz kommen. Sondern wenn wir nicht mehr für unser Recht sorgen können, wenn wir nicht mehr für uns sorgen können und wenn uns wirklich Unrecht geschieht, ist Jesus doch da, ist unser Herr da und er sorgt für uns und er sorgt für unser Recht. Als alle dachten, es ist alles am Ende, es ist uns alles genommen, Jesus ist tot, er hat verloren, er hat gegen die Menschen verloren, er hat gegen diese Pharisäer verloren, diese Superheiligen da, gegen die Heuchler, er hat gegen den Teufel verloren. Da stand Jesus von den Toten auf. Und es steht im Raum, jedes Knie wird sich irgendwann vor ihm beugen. Und es kam eben ganz anders, weil Gott selbst für Recht gesorgt hat. Und das zeigt Paulus hier oft, das zeigt der Heilige Geist hier im Wort Gottes auf und es wird genommen, wird gesagt, das ist euer Vorbild. Das ist euer Vorbild. Kämpft nicht länger für euch, sondern trachtet danach und wartet darauf, dass Gott für euch streitet. Im Alten Testament heißt es an einer Stelle, ihr werdet stille sein. Was sagt Gott? Ich werde für euch streiten. Ich werde für euch kämpfen. David, der viel kämpfen musste, dem viel Unrecht geschah, Gott hat ihm oft diese Strategie gezeigt. Er hat ihm gezeigt, da musst du kämpfen, da musst du einstehen, da musst du dich behaupten als Leiter, als Kämpfer, als Mann Gottes. Aber es gab auch oft die Situation, wo Gott gesagt hat, und das machte das Herz des David ja aus, du sollst nicht kämpfen, du sollst hier nicht dein Recht ergreifen, ich werde für dich kämpfen, und ich werde für dich sorgen. Hier heißt es im Philipperbrief 2, Verse 8 bis 9, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist. Wenn wir wirklich diese Entscheidung treffen, wenn du diese Entscheidung triffst und vielleicht stehst du ja ganz konkret in dieser Situation auch im Moment, dass du sagst, Herr Jesus, ich will mich zurückstellen. Ich will nicht zurückschlagen. Ich habe keine Klarheit darüber. Ich habe keine Sicherheit von dir, Herr, zurückzuschlagen, für mein Recht einzustehen. Es sei denn, du machst mir das deutlich, dass ich hier Schritte unternehmen soll, dass ich hier etwas machen soll, etwas sagen soll, etwas entscheiden soll und ich gehe in die Aktion. Will ich auf dich warten und will ich dir vertrauen und will ich abwarten und schauen, was deine Strategie ist und will mich zurückstellen. Gib mir die Kraft, gib mir die Bereitschaft, gib mir die Liebe, mich wirklich zurückzustellen und den anderen, die andere höher zu achten, höher zu stellen als mich selbst. Ein gewaltiger Schritt. Aber ich glaube doch, wenn Gott das hier so sagt, dann wird er uns auch dabei helfen und uns nicht irgendwo hängen lassen. Und er wird es tun. Er wird es tun. Bin ganz sicher. Ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, ich möchte dazu bereit sein, hilf mir dazu, gib mir die Kraft. Ich möchte noch einmal zusammenfassend die Punkte aufführen, die es hier geht im Philipperbrief 2. Ich möchte noch, deswegen zögerte ich gerade, noch einen ganz praktischen Punkt auch reinbringen. Ist ja ganz interessant, was so passiert. Dieser Erfahrungsbericht vorhin, ich dachte, super, passt da genau rein, aber ich sah eben noch etwas anderes in der Lobpreisung. Ich dachte, das ist ja auch sehr ermutigend einfach, ne? Auch angesichts von Herausforderungen, die in dir steht. Ja, es werdet verwandelt. Gott verwandelt uns. Er macht das. Er macht aus uns kleinen Raupen, miescremig, verärgert, verletzt, kann man sagen. Überhaupt nicht in der Lage, über den Dingen zu schweben, macht er diesen Schmetterling und verwandelt uns. Und hier heißt es, Einmütigkeit, den anderen höher als achten als uns selbst, aber auch darauf zu achten, dass Jesus für mein Recht sorgen wird, dass er mich erheben wird, wo ich mich selbst erniedrige. Das ist zu beachten. Wir müssen auch immer wieder diesen Unterschied herausfinden. Jemand sagt immer, werde ich auch nie vergessen. Zur Gemeindeleitung einer Gemeinde, wo ich war, so als junger Christ und Gott diente, dann sagte er so, wir dürfen aber nicht zu den Fußabtretern der Leute werden. Das ist richtig. Und das ist ja oft das Schwere, diese Spannung immer wieder aufzulösen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtige Punkte gibt und wir müssen uns immer wieder fragen, worum geht es? Es geht um seine Gemeinde. Es geht um seinen Dienst, es geht um sein Projekt, es geht um sein Werk, es geht um seine Lobpreisgruppe, es geht um sein Evangelisationsteam, es geht um sein Gebetsteam. Und hier stelle ich mich einmal zurück. Und nehme nicht mein Recht ein und will sehen, wie Gott es auflöst. Ihr als Gemeinde seid unwahrscheinlich aktiv und habt viel in Angriff genommen. Siehe Beispiel A, das Fest. Deswegen ist doch klar, dass der Teufel versucht, aus allen Rohren zu schießen, zu bombardieren und immer wieder euch zu stören. Aber ich bin ja sehr, sehr ermutigt, wenn ich gerade eure Gemeinde sehe und denke auch noch an die Zeit, als da am Hafen war, ihr euch dort in anderen Räumen getroffen habt und vieles noch so im Aufbau war, dann konnte ich ja auch beobachten über die Jahre, wie sich vieles aufgebaut hat. Und Gott wird es ebenso aufbauen. Ich möchte ein Beispiel mal herausgreifen. Vorhin kam ja auch jemand auf mich zu, ein bisschen aufgelöst, sagte, Mensch, was machen wir jetzt hier mit der Lobpreisgruppe? Und ich dachte eben, ich erzähle es noch und traue eben meinen Augen nicht, als ich eine der Liederfolien singe. Es war dieses neuere Lied, was ihr gesungen habt, das kannte ich gar nicht, von Mark Eccles. Mark Eccles. Bitte? Ja, kann sein. Mark Eccles, seine Frau, ist glaube ich Silvia, ich weiß es nicht genau. Ich hatte sie im Lobpreisteam in Saarbrücken. Und exzellente, tolle Musiker. Und sie waren in der Zeit, sie sind zum Jans-Team gegangen. Und haben gesagt von dem, dass wir Musik für Gott machen oder hier im Lobpreisteam dienen. Man kam damals als junge Student zu uns und hat natürlich vorher schon ihr musikalisches Talent entwickelt, unwahrscheinlich talentiert, vom Gesang, vom Gitarrenspiel. Sie kam so als Student, weiß ich noch, hatten wir noch so eine Gemeindebibelschule. Ich habe sie noch mit ihrem Onkel, der Onkel war irgendwie Pastor der Stadtmission, wir haben sie zusammen getraut, damals in Pirmasens, da in Rheinland-Pfalz. Und sie waren also gewaltige Stützen, war eine riesige Gebetserhörung, weil sie bei uns im Lobpreisteam waren und wir konnten dann sogar mit drei Teams, ne? Drei Teams auf. Ich kenne auch die Zeit, wo ich alleine in der Klampfe da stand und Lobpreis geleitet habe. Und da hatten wir drei Teams. Und irgendwann kamen sie zu mir und sagten, wir wollen weiter, wir wollen zum Jans-Team, wir wollen vollzeitigen Dienst, Musikdienst für Gott. Und ich dachte, oh nein, die reißen ein Riesenloch bei uns. Und ich wurde so daran erinnert, als ich da die Liederfolie sah, Mark Eckles. Und sie gingen, der Schmerz blieb da, die Lücke blieb da. Aber Gott hat wieder ganz tolle Leute gegeben. Zum Beispiel ein junger Mann, Praktikant von einer Bibelschule, spielte 7 Instrumente, Riesenbereicherung. Gott hat immer wieder gegeben, immer wieder gegeben. Und das habt ihr selber ja nicht gleichzeitig. Aber das hat mir gezeigt, das habe ich nicht nur einmal erlebt, das habe ich ein paar Mal erlebt. Genau wie diese Actors ja auch zu uns kamen, uns beschenkt haben, uns bereichert haben und dann weitergezogen sind. So ist es einfach oft im Reich Gottes, in seiner Gemeinde. Ja? Da müssen wir oft Abschied nehmen. Gott gibt Veränderung, aber Gott wirkt und gibt dann wieder Neues. Ich fand das so ermutigend und denke, genauso, ich bin sicher, genauso wird es hier auch wieder geschehen. Wir haben es ja letztes Mal erzählt, gerade selbst erlebt in der Ecclesia-Gemeinde. 3 Leute gibt Gott in kurzer Zeit in die Gemeinde, weil wir eine ganz andere Power im Lobpreisteam und ganz andere Möglichkeiten. Aber wir haben auch da 2-3 Jahre Durchstrecke gehabt und ihr habt es selber erlebt. Aber ich möchte noch eins sagen, ich möchte mal ganz konkret werden und sagen, wenn du da irgendwo bist, vielleicht schon hier in der Gemeinde und möchtest eine Gebetserhörung werden und spielst irgendwo ein Instrument, eine Gitarre, sei ermutigt, denke nicht, ach, meine Güte, schaffe ich ja nicht, kann ich nicht, will ich nicht, geh nochmal in dich und prüf doch wirklich, ob es nicht dein Platz, deine Aufgabe ist, hier im Lobpreisteam mitzuwirken. Oder es geht ja darum, dass ihr auch jemanden braucht zum Leiten mit Gitarre, aber es geht auch darum, dass Sänger gebraucht werden oder Instrumentalisten. Lass dich ermutigen. Und lass uns auch gerade dafür auch beten. Bestimmt gibt es vielleicht noch andere Arbeitsbereiche, wo jemand gebraucht wird. Lass uns konkret dafür beten, aber lass uns auch für diese Punkte beten, die wir uns heute angeguckt haben, hier im Philipperbrief 2. Und wenn du angesprochen bist, dann streck dich danach aus, streck dich aus zu Jesus. Er möchte dir helfen, da wirklich auch einen Schritt weiter zu gehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist oft schwer und schwer verdaulich für uns, dein Wort aufzunehmen, zu verstehen. Aber es geht um dich, Jesus. Es geht um die Nachfolge an dich. Wir sind ja nicht irgendwo in einem Verein oder befolgen irgendwie Regeln und wissen gar nicht warum, sondern wir folgen dir nach, Jesus. Und du hast uns das Vorbild gegeben und du hast gesagt, du bist vorangegangen und all das, was du durchgemacht hast, können auch wir durchmachen. Aber all das, was du erlebt hast und erworben hast am Kreuz, das hast du für uns erworben und das hast du für uns. An Liebe, an Kraft, an innerer Heilung, an Heilung von Verletzungen, an Versöhnung, an Vollmacht, an Glauben, alles, was wir brauchen, hast du für uns, Jesus. Und wir fühlen uns so oft so leer, so geistlich pleite. Wir kommen zu dir, Jesus, wir bitten dich, füll uns immer wieder neu. Und danke, dass du Herausforderungen zulässt, die uns immer wieder an diesen Punkt bringen, Jesus, in die Nachfolge, in die entschiedene Nachfolge an dich, Jesus, in die enge Anbindung an dich. Danke, dass du diese Dinge zulässt. Aber du lässt sie nicht nur zu, auch wenn wir von diesem Unfall gehört haben, anderes, sondern du bringst es auch wieder in Ordnung. Und da wollen wir dir vertrauen, dass du es gut machst und besser machst als vorher. Danke, Jesus. Wir nehmen dich ernst und sind nicht nur hier am Sonntag für dich da, Jesus, und spielen nicht irgendwie Kirche, sondern wir wollen wirklich deine Gemeinde leben, wir wollen deine Gemeinde bauen. Ich bete dir, dass du deine Gemeinde baust, dass du alles in Bewegung setzt, Herr, dass wir wieder ein starkes Lobpreisteam und mehrere Teams stehen. Und dass du dieses Fest ganz besonders segnest und hier die Gläubigen dieser Gemeinde stark machst, Herr. Und durch dieses Fest Menschen dieser Gemeinde zugeführt werden. Durch dieses Fest die Gemeinde ein Fußbreit mehr in die Tür dieser Stadt bekommt. Das ist unser Gebet, Jesus. Wir beten das gemeinsam, machen uns eins und wir danken dir, Jesus, dass du dieses Gebet erhörst, dass du wirkst, dass du treu bist, dass du uns lieb hast, dass du gute Gedanken über uns hast. Danke dafür, Jesus. Auch wenn wir herausgefordert sind, verändert zu werden, unser Ego dran zu geben, Herr, auch dann ist es zu unserem Besten und dann werden wir davon profitieren. Und dafür danken wir dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.